SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander. Wir sind heute im Eckharthof zu Lenwil im Kanton Thurgau. Der Eckharthof ist seit 40 Jahren ein Ort, wo Menschen mit einer geistigen Behinderung in die Schule gehen, arbeiten und wohnen. Leiter dieser Institution ist Jürg Bregenzer, das ist mein einziger Gast. Und neben ihm sitzt Priska Sieber, sie ist Rektorin von der Pädagogischen Hochschule Thurgau zu Kreuzlingen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Willkommen. Ja, wir können eigentlich froh sein, dass die Sendung auf den heutigen Sonntag gefallen ist, Jürg Bregenzer, weil manchmal sind sie um diese Zeit am Sonntagmorgen in der Kirche und spielen die Orgel.
Ja, das ist richtig.
Wie kommt man zu so einem Job?
Also man muss Freude an der Musik haben, man muss das Instrument können spielen. Ich selber habe seit Kind, etwa seit ich 10 oder 8 bin, habe ich Klavier gespielt und irgendwann angefangen Orgel zu spielen. Habe selber eine elektronische Orgel gebaut. Und dann war die Frage, als ich in Lenwil war, haben wir nicht einen festen Organist, der alle Sonntage spielt. Und ich durfte so einzelne Sonntage übernehmen.
Also der Pfarrer hat das irgendwie gewusst, oder? Er wusste, der Jürg Bregenzer, der kann Orgel spielen.
Ja, das ist jemand von der Kirchenbehörde, der für die Musik zuständig ist und der mich da gefragt hat. Ja.
Und wie muss man sich jetzt auf das vorbereiten? Also ich stelle mir vor, da kann man ja nicht einfach kommen und spielen. Also da gibt es wahrscheinlich Regeln, oder? Was man darf spielen und was nicht.
Ja, nein, es gibt natürlich ganz gute Organisten, die kommen und spielen gerade alles. Die spielen Choral und Einleitungen und alles. Bei mir ist das nicht ganz so. Ich habe gerade vorher, wo mich jemand gefragt hat, ob ich aufgeregt bin, habe ich gesagt, ich bin eigentlich nur dann aufgeregt, wenn ich nach Noten muss spielen.
Also das ist Ihnen nicht
der Pfarrer, gehört. Der gibt mir darum immer ein bisschen früher seine Noten als den anderen Organisten.
Wieso? Was hat es mit dem auf sich, mit dem Notenlesen? Also, haben Sie das einfach nie gern gemacht?
Nein, ich mache es nicht ungern, aber ich spiele sehr gern Musik und habe Musik vor allem zum mir selber zuhören und darum improvisiere ich eigentlich zur Hauptsache. Und das darf ich aber auch als Lenwil in der Kirche machen und das geniesse ich sehr. Das Einspiel, das Ausgangsspiel und das Hauptspiel nach der Predigt, das darf ich immer improvisieren und das geniesse ich.
Priska Sieber, Sie spielen auch ein paar Instrumente. Mhm.
Also das ist bei uns in der Familie einfach so, man hat müssen ein Instrument spielen. Das heisst, ich bin wirklich, als ich privat in die Marschule gekommen bin, haben wir zuerst angefangen mit Flöten, aber dann ist dann irgendwie nachher etwas recht gekommen. Und dann war so die Frage an mich, was möchtest du gerne für ein Instrument spielen? Dann habe ich gesagt, ja, am liebsten würde ich also schon Gitarre spielen. Und dann hat es geheißen, ja, nein, das spielt der Ivo schon, das kommt nicht in Frage.
Das ist der ältere Bruder.
Der ältere Bruder, der älteste. Und dann habe ich gesagt, also dann würde ich lieber vielleicht Klavier. Und dann hat gesagt, nein, das spielt Edgar schon. Du spielst Geige. Und dann habe ich so meine Geigenkarriere angefangen. Das habe ich eigentlich gern gemacht. Nicht immer ganz freiwillig, aber das ist relativ gut geraten. Aber als ich dann in die Pubertät gekommen bin, habe ich dann die Geige in die Ecke gestellt und nie mehr gebraucht. Als ich dann die Lehrerbildung gemacht habe, hat mir, also ich bin Musik ausgebildet worden, da hat man auch ins Instrument müssen spielen oder dürfen spielen. Ich habe dann auf Geigen abgeschlossen und nachher aber noch weiter Instrumentalunterricht gut gehabt von der Institution und habe dann Trompete versucht. Das ist wirklich ein ganz tolles Instrument gewesen, aber für die Schule nicht so geeignet. Ebenso wie Geigen auch nicht wahnsinnig geeignet ist zum Unterrichten und habe dann noch Gitarre gemacht.
Also es wäre durchaus auch möglich, ein Duo in der Kirche, ja, also nicht jetzt nur da, sondern...
Wir hätten können ein Einspiel machen.
Also ein Beispiel. Was ist denn Priska Sieber jetzt für Sie so der typische Sonntagmorgen, wenn der Herr Bregenzer Orgel spielt? Was machen Sie?
Ich muss gestehen, ich schlafe meistens am Sonntagmorgen, weil ich unter der Woche nicht immer zu genug Schlaf komme. Und das heisst, ausschlafen und nachher einen ausgiebigen Morgen mit meinem Partner, mit wirklich Gipfeli und Zopf und ein bisschen Musik dazu. Das ist so mein Sonntagmorgen.
Der perfekte Sonntagmorgen. Mhm. Ich möchte zuerst über Ihre Teenagerzeit mit Ihnen beiden reden, weil Sie haben eigentlich beide so einen Plan gehabt, wo bei Ihnen die Heim nicht so gutiert worden sind. Bei Ihnen, Jürg Bregenzer, ist es um die Lehre gegangen. Sie haben Dekorateur werden und haben, glaube ich, schon eine Stelle sich organisiert. Sie haben das eigentlich alles aufgeleistet und hat es geheißen, das ist nicht so seriös.
Ja, das ist richtig. Also mein Traum war ein Gestalterischen. Ich hätte eine gestalterische Ausbildung machen. Das Ziel war, Innenarchitektur zu studieren. Und ich hatte dann verschiedene Berufswege vor mir gehabt. Und der eine war über Dekorateur. Und hätte ich bei Milmoli eine attraktive Lehrstelle hätte ich bekommen. Und meine Eltern haben gefunden, ja, das ist ein bisschen suspekt. Jetzt sind die langhaarigen Hippies und Drogen sind irgendwie dann am Horizont gewesen. Und hat man das Gefühl gehabt, nein, das wäre kein Umgang für mich. Und dann haben sie mich in eine Möbelschreinerlehre gesteckt.
Und dort haben die Leute kürzere Haare gehabt, oder wie ist denn das?
Also bei mir sind sie dann trotzdem gewachsen, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, es war dann doch auch eine sehr wertvolle Lehre, die ich schlussendlich nicht missen
möchte. Und bei Ihnen, Priska Sieber, gut, wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, bei Ihnen heisst, glaube ich, die Auswahlmöglichkeit ist ein bisschen beschränkt. Das heisst, du machst jetzt das. Aber Sie haben dann daheim mal gesagt, Sie wollen jetzt die Gymnasiumsprüfung machen. Und das ist dort überhaupt keine Freude gestossen.
Also ich habe sehr stark meinen älteren Brüdern angeeifert. Die sind starke Vorbilder für mich. Die sind beide im Gymi. Und ich habe dann, für mich ist klar, ich wollte auch ins Gymi. Also ich bin auch gerne in die Schule. Mich hat das wahnsinnig interessiert. Also mich hat eigentlich fast alles interessiert. Und dann habe ich gesagt, ja, eben, ich will jetzt auch eine Gymi-Prüfung nach der zweiten Sek. Und dann hat mein Vater gesagt, hey, was willst du ins Gymi? Du heiratest ja dann eh mal und hast Kind. Das ist irgendeine Verschwendung. Du machst Lehre, oder? Und ich habe dann das nicht so auf mir sitzen lassen, weil Geige, die habe ich ja noch genommen, oder? Aber das habe ich dann wie nicht akzeptiert und gesagt, aber die Brüder haben auch dürfen, warum darf ich nicht? Das finde ich einfach wirklich ungerecht. Und dann hat er dann gefunden, der Vater, ja, gehst mal, bestehst du sowieso nicht. Aber ich habe dann eben bestanden, oder? Und ja, ich habe bestanden und als ich bestanden hatte, er eigentlich kein Argument mehr gehabt, weil er gesagt hat, du bestehst nicht. Also das ist eigentlich so ein bisschen wie die Möglichkeit gewesen, zum gehen und ich habe bestanden und habe dann angefangen.
Und es war nachher kein Thema mehr gewesen, oder? Sie haben das gemacht?
Ich habe das gemacht, ja.
Und wie war es bei Ihnen übrigens? Sie sind nachher in einer Lehre so ein bisschen halbherzig, oder?
Nein, das kann ich nicht genau sagen, aber eine Lehre ist eine harte Sache. Und während der Ausbildung ist mein Ziel ein bisschen in die Ferne gerückt, weil ich gemerkt habe, Innenarchitektur setzt eigentlich sehr viel voraus. Es ist nicht so leicht, dann als Innenarchitekt können das machen, was einem dann das Herz sagt. Also die Gestaltungen, die würden dann doch sehr, entweder ist man extrem gut, wenn ich mich nicht vermutet habe, oder man arbeitet in einer Firma und macht Sachen, wo man muss Kompromisse machen muss. Und ich war da noch in einer Zeit, wo ich nicht gerne Kompromisse gemacht habe. Und damit war so ein bisschen mein Berufsziel auch weg gewesen. Und damit natürlich auch der Sinn von dieser Lehre, weil die ist für mich wirklich nur zum Zweck, um nachher können in Architektur studieren. Und ich war kurz vor der Abschlussprüfung, sind ungefähr 3 Monate. Und dann habe ich keinen Sinn mehr gesehen und habe gefunden, jetzt gehe ich nicht mehr. Ich habe den Hammer ins Werkzeugkästchen gehängt und bin heim und habe meiner Mutter gesagt, so Mami, Montag gehe ich dann nicht mehr.
Die Schreinerei.
Sondern ich habe gesagt, ich habe einen Kollegen, der hat Eisen gelegt, so im Akkord. Und hat mir auch gesagt, was er so verdient. Und das war auch nicht schlecht attraktiv gewesen. Und dann nachher habe ich gesagt, ich gehe dann am Montag reinlegen. Und meine Mutter, das ist, muss ich sagen, da bin ich ihr bis heute dankbar. Die hat dann etwas Gutes gemacht. Sie hat einen Bekannten, der oft bei uns war. Das war ein Schreiner, der Antiquitäten restauriert hat. Der ist am Samstagmorgen zu uns gekommen, so wie er sonst gekommen ist, und hat aber mit mir angefangen zu reden und hat erzählt, was er neben dem Möbelrestaurieren auch noch macht. Der hat in Zürich in der Schule F&F, also Farbe und Form, hat er Werkunterricht gegeben. Und er hat mir dann erzählt, was er so macht, gestalten und so weiter. Und das musste ich sagen, das ist ein sehr schöner Beruf. Und das, so etwas würde ich eigentlich auch sehr gerne machen. Und was es dann dazu braucht, wie er es dann gemacht hat, hat er gesagt, also zuerst hat er mal eine Möbelschreinerlehre gemacht. Und nachher hat er dann ein Sozialpraktikum und hat dann nachher die Kunstgewerbeschule studieren. Und dann habe ich mein Berufsziel wieder gehabt und bin am Montag wieder in die Schreinerei gearbeitet.
Zu grosser Freude wahrscheinlich auch von Ihrer Mutter, kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Bestimmt.
Wie ist jetzt das, Sie haben jetzt von Jürg Bregenz schon ein bisschen angetönt, mit der Pubertät und eben lange Haare und so, Priska Sieber, wie war das bei Ihnen gewesen? Also Sie haben ja auch daheim, wie soll ich sagen, mir gerade ja, geschockt, dass Sie haben das Austauschjahr auch wollen machen, weil ich glaube auch der ältere Bruder hat das auch gemacht. Und der ist auf Amerika. Mhm. Und man hat dann glaub, gedacht, dass sie jetzt wahrscheinlich auch auf Amerika gehen, aber sie sind ganz neu mit anders gegangen. Mhm.
Genau, ich kann, also er ist heiko, das war so in den 70er Jahren gewesen, das ist eben Zeit auch mit langen Haaren und dann mit Zeitungsausschnitten. Er war Kicker gewesen beim Footballteam dort in der Schule, wirklich in der Zeitung gekommen und ist einfach als ganz veränderter Mensch zurückgekommen, also wirklich reif, interessant. Und er hat gesagt, das ist einfach gut gewesen, das war wirklich interessant gewesen, das wollte er sich nie entnehmen lassen. Und ich habe gefunden, wenn ich die Möglichkeit da auch habe, mache ich das auch. Und ich habe dann so gefragt, ja, was würdest du anders machen, wenn du es wieder würdest machen? Und er hat gesagt, ja, nicht mehr das USA-Programm, sondern das Weltprogramm. Und dann habe ich gefunden, wenn er mir das empfiehlt, ist das schon gut. Dann habe ich das Weltprogramm dann angekreuzelt. Das hat geheissen, irgendein Land, also das sind 60 Länder zur Auswahl gestanden, irgendein Land irgendwo auf der Welt. Habe ich gefunden, das klingt spannend. Und meine Mutter hat dann das, also sie hat dann langsam gemerkt, dass sie nicht mehr, dass ich so widerständig bin, dass sie da nicht mehr viel zu sagen hat. Wenn der Bruder das hat dürfen, darf ich das auch. Und ich habe mich dann angemeldet, sie hat aber das Kreuzchen nicht gesehen. Und dann ist dann die Familie, also ich bin dann 16 gewesen, dann ist dann die Familienzuweisung gekommen und das war eine Familie gewesen mit bereits 11 Kindern in Mombasa in Kenia. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das hat so aufregend getönt, so interessant, also so eine grosse Familie. Und sie hat sich dann aber nicht so gefreut, weil sie hat dann plötzlich gemerkt, Afrika, nicht USA. Und dann irgendwie, damals ist das noch zu den Neger gewesen. Ich bin eben ein kleines, blondes, zartes Mädchen gewesen. Dann haben die Nachbarn auch noch interveniert und gefunden, ja, aber das Mädchen darfst du doch nicht auf Afrika lassen. Das war ein ganz schwieriger Entscheid für meine Mutter. Und heute kann ich es nachvollziehen. Also, eine 16-Jährige allein auf Afrika.
Ja, man hat noch nicht die Art von Kommunikationsmittel gehabt wie heute. Also, ja.
Also, ich bin dann dort angekommen und habe mal einen Brief geschrieben. Der hat dann 2 Wochen gehabt. Und dann nach 2 Wochen hat mir meine Mutter wieder zurückgeschrieben, geantwortet auf all die Fragen, die ich hatte. Aber nach einem Monat ist das schon alles vergessen gewesen, die Frage, die ich da gestellt habe. Es ist ganz eine andere Kommunikation gewesen. Wir haben dann nie telefoniert, sondern ich war dann einfach da gewesen, bei dieser Familie, eine ganz tolle Familie. Und es ist natürlich schon die Organisation, die im Hintergrund ein bisschen schaut, wenn man Fragen hat, man kann sich an die wenden. Aber im Wesentlichen ist man nach einer wöchigen Einführung dann bei dieser Familie, man geht dort in die Schule und ist auf sich allein gestellt.
Das klingt jetzt wirklich so, als wäre das noch so easy gewesen. Aber also, wie müssen wir uns vorstellen, also 11 Geschwister, das ist ja ein Leben wahrscheinlich ganz in einem anderen Setting, als sie sich jetzt gewöhnt waren von zu Hause. eine Lehmhütte, wo man drin wohnt. Mhm. Also wie haben Sie sich denn da irgendwie durchgeschlagen? Haben Sie nicht manchmal gedacht, wo bin ich da gelandet?
Also es ist wirklich, man kann sagen, es ist wirklich alles anders gewesen. Also ich bin angefangen mit dem Haus, wo wir drin gewohnt haben. Das war zwar ein grosses Haus gewesen, also eigentlich ein luxuriöses Haus mit sehr vielen Zimmern, aber es ist halt mit Lehm nicht verputzt, Wellblechdach, kein fließendes Wasser, kein elektrisch. 11 Kinder, das ist das eine. Also, die sind zwischen 29 und 3 gewesen, aber die älteste Schwester hat schon Kinder gehabt, die 10 waren. Also, das ist so eine Generationen durchmischig gewesen und hat auch immer noch Onkel und Tanten dort gehabt. Und es ist wirklich alles anders gewesen. Und ich bin ein relativ offener Mensch, ich gehe interessiert auf neue Situationen zu. Und es ist wahnsinnig interessant gewesen. Aber am Anfang, was wirklich die Herausforderung war, ist, schon allein sein, und zwar allein sein und nicht können kommunizieren. Ich habe in der Schule gerade mal anderthalb Jahre Englisch gehabt. Da konnte ich so ein bisschen sagen, how are you, I'm hungry und noch so ein bisschen sonst. Und dann in dieser Familie war ja Englisch nicht die Familiensprache, sondern Swahili. Und die ganzen Familienmitglieder, die nie in der Schule sind, die haben gar nicht Englisch können. Also bin ich am Anfang einfach so da gesessen und habe zugehört, wie die Swahili miteinander reden. Und dann ab und zu fragen, are you hungry? Und ich konnte sagen, ja. Also yes. Und das ist eine ganz schwierige Zeit gewesen. Da bin ich wirklich auf mich allein gestellt gewesen. Ich konnte mich nicht austauschen, ich konnte auch nichts kommunizieren, nichts verstanden häufig. Aber auf der anderen Seite ist es dann relativ schnell gegangen und ich habe sehr scharf beobachtet. Also man musste eigentlich durch Körpersprache versuchen zu verstehen, was passiert.
Ist es denn schwierig, die Sprache zu lernen? Haben Sie das schnell gelernt? Oder?
Sie ist insofern schwierig, dass halt Wörter überhaupt nichts verwandt haben mit unseren Sprachen. Und das heisst, wirklich Begriff lernen ist relativ schwierig, aber Grammatik ist recht einfach. Und also Englisch habe ich sehr schnell dann gelernt, natürlich in der Schule. Und Swahili habe ich, ja, nach 4 Monaten habe ich mich recht gut verständigen können.
Jürg Bregenzer, jetzt müssen wir das wirklich noch ein bisschen klären mit dieser happigen Pubertät. Also wenn man Sie jetzt heute sieht, geht man Ihnen das überhaupt nicht. Also Sie haben eine Kurzhaarfrisur, sehr gepflegt, also... Wie ist das genau gewesen? Also tun Sie doch uns ein bisschen zurückführen. Tun Sie uns das ein bisschen visualisieren. 16.
Ja, ich glaube, ich muss Ihnen anfangen, weil die Einstellung ist ja wie das Entscheidende gewesen. Und das ist eine Einstellung, die geheißen hat, es kommt eben gar nicht darauf an, wie es aussen ist, sondern allein, wie der Mensch innen ist, das ist das Entscheidende. Erstaunlich ist dann, dass es trotzdem irgendwie so gewisse Bewandtnis hat. Da hat ein Militärmantel dazugehört, ein langes Haar dazugehört. Also es sind dann doch Sachen, die äußerlich haben müssen auch gezeigt werden. Die Hosen, die unten relativ weit waren.
Mit Spickel, gehäuselte.
Ja, was, gehäuselte Hosen?
Nein, ich habe nicht die weiten Hosen. Das
die weiten
Hosen, ich habe dann so gehäuselte Spickel drin genäht, damit sie möglichst weit sind.
Gehäuselte Spickel.
Ja, also das ist also die Hauptsache eigentlich mehr vom Äußeren, kann ich gar nicht sagen, als... Das, der Militärmantel war mir etwas Wichtiges. Was
haben Sie den gekauft, in einem Secondhand-Laden?
Nein, den habe ich von meinem Grossvater geerbt. Erstaunlich ja, dass ausgerechnet ein Militärmantel, der so konträr zu der inneren Einstellung eigentlich gestanden ist, weil man ja sehr pazifistisch veranlagt war.
Mhm. Aber das musste sein. Der hat einfach dazugehört.
Der hat quasi das so an sich gedreht. Der war so unifarbig gewesen, relativ monoton, in den Hintergrund treten. Irgendwie auch, der hat gestummen.
Ich möchte noch, wenn wir jetzt bei 16 bleiben, ist bei Ihnen beiden eigentlich familiär etwas ganz Wichtiges und Einschneidendes passiert, was jetzt vielleicht auch völlig mit dem Äußeren überhaupt nichts zu tun hat. Sie sind nämlich dann ins Gymi gegangen, Priska Sieber. Mhm. Wo ja der Widerstand so gross war, sie sind gegangen. Und am Tag, vor sie den ersten Schultag hatten, ist ihr Vater unerwartet gestorben. Mhm. Wie haben Sie das erlebt? Ist das ein Schock gewesen?
Das war ein sehr grosser Schock, also vor allem, weil es unerwartet war. Man hat das nicht gesehen. Wir waren am Sonntag noch bei der Familie, also bei den Grosseltern, haben noch geshootet mit dem. Und in der Nacht vom Sonntag auf den Montag hat er einen Herzinfarkt gehabt und ist gestorben. Also wirklich ganz schnell gegangen. Und man hat das am Anfang gar nicht können fassen. Man weiss ja nicht, was das dann bedeutet. Das kommt ja dann erst so im Laufe der Wochen oder Monate, was es heisst, ohne im Vater rauskommen. Und insofern ist es am Anfang einfach ein Schock gewesen, eine ungewisse Situation. Und das zu verarbeiten, ist eine grosse Herausforderung für die ganze Familie. Also vor allem für die Mutter natürlich, wo das nicht gewöhnt war, ganz viele Sachen zu machen. Es war eine sehr klare Rollenteilung zwischen meinen Eltern. Aber nachher hat sie dann vor allem das Leben wieder gepackt. Also sie hat das wirklich recht gut gemacht und das Leben ist weitergegangen. Und ja, ich bin dann ins Gymnasium und man hat das eigentlich erst dann später so realisiert, was es bedeutet ohne Vater. Aber weil es meine Mutter recht gut gemacht hat, hat es auch Chancen beinhaltet.
Wie hat Ihre Mutter das gemacht? Also ich meine, sie hat 4 Kinder gehabt, die alle noch in der Schule sind. Also, ja.
Sie war wahnsinnig gut vernetzte, offene Frau gewesen und hat durch das natürlich ein grosses Netz gehabt. Und sie war auch jemand, der dann plötzlich gemerkt hat, ja, jetzt bin ich in einer neuen Situation, es gibt mir auch neue Möglichkeiten. Und sie hat es geschafft, die neuen Möglichkeiten zu packen und auch Sachen zu machen, die sie vielleicht vorher nicht hätte machen können mit dem Mann, den sie hatte. Also etwas Interessantes war, sie ist wahnsinnig gern, ist sie reisen. Und das haben natürlich auch ihre Freundinnen gewohnt und gewusst. Und eine Freundin, die hat für einen Versandhandel geschafft. Und der Versandhandel, der hat eine Büglerin gesucht. Und nicht eine Büglerin für da irgendwie in der Schweiz, sondern wenn die Kataloge gemacht haben, sind die immer an wunderschöne Orte hingeflogen, also auf Miami, auf Oman, auf Las Palmas. Und dann haben sie jemanden gebraucht, der dann mitgeht, also die Kleider einpackt, dort wieder auspackt und aufbügelt. Und meine Mutter hat dann den Job übernommen. Und sie ist eigentlich, also am Schluss hat man immer gesagt, fliegende Bügeleisen, weil was sie dann gemacht hat, ist auf der ganzen Welt herumgereist mit diesen jungen Teams von Fotomodels und Fotografen und Stylisten. Ist sie dort dabei gewesen mit ihren Koffern, hat bügelt, hat auch immer ein bisschen zu diesen Leuten geschaut und ist durch das wahnsinnig jung geblieben, auch wirklich offen und hat die ganze Welt gesehen. Also es ist wirklich ein ganz tolles Leben hat sie auch gehabt.
Übrigens, sie, bei Ihnen ist auch eigentlich zu der gleichen Zeit, also wo Sie auch 16 gewesen sind, ist Ihr Vater von der Familie weggegangen. Das ist auch nicht eine einfache Situation gewesen, stelle ich mir vor.
Ja.
Sie gerade eben so mit den langen Haaren.
Das ist richtig. Es ist nicht einfach gewesen, sicher, aber es ist auch eine Chance gewesen, weil es ist ja die Zeit, wo man dann sich anfängt orientieren, wo man überhaupt neue Fundamente sucht, neue Verbindungen zu anderen Menschen, die Familie tritt in dieser Zeit mehr in den Hintergrund. Und ich habe die Freiheit natürlich dann schon auch genossen, wahrscheinlich auch ein bisschen über die Bande hinaus, weil man hat dann noch nicht so vielleicht so die äußeren Maßstäbe, die einem hebt, wie gross ist ein Glas und wie manches darfst du trinken.
Das sind so die Maßstäbe, oder? Was sind die äußeren
Maßstäbe? Also das hat auch ein bisschen dazugehört. Der Alkohol war ein Thema. Nicht, dass es mich irgendwie verfolgt hat oder dass es mir ein Problem geworden wäre, aber ich bin sicher irgendwann mal mit einem Rausch dann heim. Oder in Richtung Hause.
Und dann noch nach Hause kommen, oder?
Ja, ein einziges Mal weiss ich nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich mag mich erinnern, dass meine Mutter einmal mich empfangen hat. Da war ich ziemlich lustig drauf. Es ist mir... Also, ich bin angeheitert daheim angekommen, meine Mutter empfängt mich und sagt, Jesus Gott, Jörg, du hast ja das trunkene Elend. Und dann nachher muss ich gesagt haben, nein, Mami, es ist so schön. Ich glaube, als ich dann in die Waagerechte gekommen bin, habe ich es auch nicht mehr so schön gefunden, als es angefangen hat zu drehen. Sicher, es war eine Zeit, wo ich... dass ich nicht mehr so klare Bande, vielleicht dem Vater daheim hätte ich da vielleicht noch mehr Schranken können setzen, als die Mutter es gemacht hat. Aber ich glaube, für mich etwas ganz Zentrales war schon, was für eine Kindheit das ich erleben durfte. Ich habe eine Kindheit erleben, wo ich sehr viel Wärme, sehr viel Zustimmung auch bekommen habe. Ich darf sagen, ich habe ein sehr gutes Selbstbewusstsein und das verdanke ich meinen Eltern, also, die auch gesagt haben, Jürg, das hast du gut gemacht, oder gestaunet haben, hey, wie du das kannst. Und so etwas baut natürlich ein Mensch auf und gibt schon etwas, was dann auch möglich macht, dass man durch so eine Phase durch, wo man dann Grenzen nicht mehr so im Blick hat, dass man sich dann trotzdem nicht verliert. Ich habe auch, das war eine Zeit, wo ich sehr gern und sehr viel mit ganz anderen Menschen, als ich selber mich empfunden habe, zusammen gewesen bin. Ich habe mit Gloscharen verkehrt und habe da nicht eine Wertigkeit oder so empfunden. Und ich habe auch mal ein Buch gelesen, das ist noch interessant, von Gerold Späth, wo er das Leben von einem Gloschar quasi beschreibt und wo man erkennt, das Leben, was macht das Leben lebenswert und was macht ein Mensch eigentlich zu einem Gegenüber, wo man kann achten und auch etwas von ihm kann lernen oder aufnehmen, das ist wie, dass das nicht an den äußeren Formen zu erkennen ist, sondern erst in der Begegnung mit dem anderen Mensch. Ich glaube schon, das verdanke ich dem ein bisschen, diesen Freiheiten, die ich hatte. Ich durfte mich dürfen aufhalten, dann, wo ich wählen kann. Und habe das ausgiebig gemacht.
Hat es dann Priska Sieber bei Ihnen Momente gegeben, wo Sie nachher wirklich gedacht haben, schade, ist der Vater jetzt nicht da? Vielleicht, wo Sie das Gymi nachher fertig gemacht haben, Matura. Das, was er eigentlich immer gesagt hat, nein, das musst du nicht machen. Sie haben es gemacht. Und er wäre ja sicher sehr stolz gewesen. Mhm.
Das ist genau, also ich glaube, das sind so Momente gewesen, wo ich gedacht habe, er wäre sehr wahrscheinlich stolz auf mich, obwohl ich viel gemacht habe, was er eigentlich sich nicht vorgestellt hat für mich. Also das Gymi hat er nicht gedacht. Ich habe viel mit ihm gestritten auch. Ich bin häufig anderer Meinung gewesen. Also er hat einmal gesagt, also mit dir habe ich strenger gehabt als mit allen Rübuben zusammen. Also ich bin nicht so eine geschmeidige Jugendliche gewesen, aber wirklich vermisst habe ich ihn, glaube nicht, sondern es sind wirklich so die Momente gewesen, wo ich gedacht habe, da wäre er sehr wirklich stolz auf mich. Das ist so das, wo ich denke, dass weil ich meine, ich bin ja seine Tochter gewesen und ich meine, er hat relativ viel investiert in mich. Eben all die Auseinandersetzungen hat er tatsächlich geführt, was gebraucht hat mit mir. Und das waren so wirklich die wichtigen Momente gewesen. Also irgendwie, wo ich meine Dienst gemacht habe oder einfach irgend so einen Abschluss oder wieder mal etwas geleistet.
Sie hören es persönlich auf SRF 1. Wir sind heute im Eckarthof in Lingwil, im Kanton Thurgau. Meine beiden Gäste sind Priska Sieber, sie ist Rektorin von der Pädagogischen Hochschule zu Kreuzlingen, und Jürg Bregenzer, er ist der Leiter von dieser Institution. Jürg Bregenzer, 40 Jahre gibt es jetzt den Eckarthof. 1974 ist er aufgegangen. Und sie leitet ihn seit über 20 Jahren. Und als ich sie besucht habe vor dieser Sendung, haben sie mir in ihrem Büro gesagt, ja, der Eckarthof, das ist eigentlich nicht eine Institution wie sonst eine. Weil unsere Menschen, die regen auf.
Entschuldigung?
Die regen auf. Mhm. Die regen auf manchmal. Ist das für sie manchmal auch schwierig? Oder gibt es da manchmal auch Anfindungen oder blöde Bemerkungen? Oder?
Eigentlich relativ selten. Vielleicht fast ein bisschen zu wenig. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass der Eckarthof, also Sie, die jetzt da sind, haben das erlebt. Es ist ein sehr schöner Morgen, die Sonne scheint. Wir sind abgelegen an einem traumhaft schönen Ort, mit Sicht auf den Bodensee. Aber Begegnungen mit anderen Menschen, mit der normalen Gänsefüßli-Gesellschaft, das ist uns da oben nicht gegeben. Und darum haben wir für mich fast ein bisschen zu wenig Begegnungen. Man darf ganz sicher sagen, mehrheitlich sind es natürlich schöne Begegnungen, die wir haben. Und es ist außerordentlich wohltuend, mit unseren Bewohnern und Bewohnerinnen zusammen zu sein. Man freut sich, man wird am Morgen begrüßt, sehr freundlich. Hat eine Herzlichkeit, wo es anderen Menschen oft schwierig ist, so zu sein. Wir haben gestern am Abend eine Beerdigungsfeier gehabt. Wir haben einen kleinen Friedhof da, und das ist vor 14 Tagen ist jemand gestorben, oder 3 Wochen. Und da ist am letzten, also gestern Abend, ist eine Beerdigungsfeier gewesen. Und da hat dann, das ist unser Mark, der an der Beerdigung war.
Sitzt da in der vordersten Reihe.
Sitzt da in der vordersten Reihe. Und er hat die 4 begleitet in einer Art, ich muss sagen, er ist unser Zeremonienmeister. Und ihm ist das gegeben, dass er zum Ausdruck kann bringen, was uns schwerfällt. Uns so ganz, also man kann sagen, 100% so zu geben, wie es einem ums Herz ist. Und er hat so gesagt, so in den Himmel aufgezeigt und auf die Erde abgezeigt. Und er hat das ganze Verhältnis eigentlich praktisch wortlos ausgedrückt, wie es ein Pfarrer selten eigentlich kann. Und die Stimmung, die Unmittelbarkeit von den Menschen, die da am Eckerthof, oder für die der Eckerthof überhaupt gebaut worden ist, und da ist, das ist etwas so Wertvolles. Also für mich sind das so wie eigentlich Perlen oder Kristalle. Und das überwiegt natürlich schon sehr.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, eben, wir haben fast ein bisschen zu wenig Austausch, ein bisschen zu wenig Aufregung. Ja. Aber wir haben eigentlich herausgefunden, Priska Sieber und ich, dass es eigentlich durchaus Austausch gibt zwischen Ihren beiden Institutionen.
Ja.
Also ich glaube, Leute, die sich im Bereich von der, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, Sonderpädagogik ausbildet, haben Austausch da. Mhm. Was passiert da genau? Was machen die miteinander? Priska Sieber, ich weiss nicht, wer kann es besser?
Also ich fange mal an.
Sie kommen zu dir, ja. Also du musst es beantworten. Ja.
Also es gehört einmal mit in den Bildungsgang von der Lehrpersonen, dass sie auch eben mit Sonderpädagogik vertraut werden. Integration ist ein Thema geworden, zum Glück ein Thema geworden für die Regelpädagogik. Und darum gehört das, weil es ja jede Lehrperson quasi, kann jeder passieren, dass sie an dem Ort, wo sie unterrichtet, dass sie auch ein Kind mit einer Behinderung in die Klasse bekommt. Und damit haben wir einmal zwei Standardbegegnungen. Einmal ist es so ein Tag, wo es darum geht, andere Menschenbilder und andere Umfelder kennenzulernen. Und es gibt eine Woche, eine sonderpädagogische Woche, wo wir Studenten und Studentinnen von der PH bei uns haben. Mhm. Das ist einmal eines von diesen Programmen, wo wir im Austausch sind. Dann haben wir aber das Glück, dass wir eben näher sind, weil Kreuzlingen ist für uns auch Standort von der halben Schule von uns. Wir haben das Heilpädagogische Zentrum in Kreuzlingen. Und dadurch ergänzt sich eigentlich schöne Verbindungen. Und wir haben einen Austausch mit zwei Dozentinnen von der PH, wo wir regelmässig zwischen sonderpädagogischen Anliegen und den Anliegen von der PH im Austausch haben.
Und wie ist jetzt das für die Studierenden, Priska Sieber? Die kommen ja dann eben dahin, sind, ja, das ist mal ein erster Eindruck. Was sagen die, was erzählen die? Wie finden sie es?
Also da müssen wir eigentlich auch den Jürg fragen. Er hat den direkten Kontakt mit den Studierenden.
Ja, wie sind da die Reaktionen?
Sie sind auch wiederum mehrheitlich positiv. Was wir immer wieder, bevor die Woche anläuft, uns müssen sagen, es ist eine extreme, ich weiß gerade, wie ich sagen, kalte Dusche, aber das würde nicht stimmen, es ist eine extreme Dusche. Sie ist auch warm, die Dusche, es ist nicht eine kalte Dusche. Aber die Leute tauchen ein, wirklich, sie werden konfrontiert mit schon mit extrem starken Eindrücken, wo man auch muss sagen, was ist der Sinn vom Leben. Also viele Studenten und Studentinnen haben keine Eindrücke, haben keine Begegnungen gehabt bisher, gerade mit Menschen mit einer schwereren Behinderung. Wir haben Kinder, die schwer behindert sind, die nicht reden, die sich nicht bewegen und wo dann die Fragen sind, warum ist so ein Kind überhaupt auf der Welt? Was ist denn der Sinn von mir als Lehrperson mit so einem Kind, wo ich muss sagen, ich werde ihm nie können, Reden beibringen, ich werde ihm keine Grammatik, keine Mathematik. Was kann ich denn als Lehrperson überhaupt dem Mensch beibringen und warum ist der Mensch überhaupt da? Warum gibt es überhaupt Behinderung auf der Welt? Warum ist die Welt so? Also man wird da sehr geschüttelt mit Fragen, wo eben die Studenten selber betroffen sind und Antworten müssen suchen. Am Freitag Nachmittag machen wir immer eine Auswertung und ein Feedback. Und es kommt eigentlich fast immer dann auch mit dem Feedback zurück. Man spürt auch ein Stück vom Leben, wie man es sonst eben nicht so spürt. Also eben die Unmittelbarkeit oder Sinnhaftigkeit, die ist dann doch nach dieser Woche wiederum spürbar. Einfach im Zusammensein vom Mensch. Das ist auch interessant, dass wir irgendwie sind wir in der heutigen Zeit sehr gewöhnt. Du hast das wahrscheinlich in Afrika auch ein bisschen noch anders erlebt. Aber bei uns ist man gewöhnt, ein Leben ist sinnvoll, wenn es praktisch ist, wenn es einen Gewinn abwirft und so weiter. Man sucht den Wert sehr in äußeren Sachen. Da kann man erleben, alleine das Zusammensein, alleine das Zusammensein kann etwas wunderbar Schönes und Erfüllendes sein. Das sind wichtige.
Das so.
Ja.
Jetzt eben würde es mich gleich noch interessieren von der anderen Seite. Eben, ja. Was, wie wird das dort empfunden? Mhm. Die Warnung.
Also ich meine, was. Also eben, mit den Studierenden arbeite ich wirklich in der Jürgen näher zusammen. Ich arbeite nicht direkt mit den Studierenden zusammen als Rektorin. Aber was für uns natürlich ganz wichtig ist, ist die Auseinandersetzung mit dieser ganzen Vielfalt von Kindern. Excuse. Mit dieser ganzen Vielfalt von Kindern. Also die Studierenden sollen sich wirklich mit, man sagt eben, die Heterogenität der Kinder. Da kommen ja so viele unterschiedliche Kinder in die Regelklasse, in die Schule. Und die Frage, wann ist jetzt jemand behindert? Wann hat jemand einen sonderpädagogischen Bedarf? Das ist ja sehr offen, wo dass man die Grenzen definiert. Und Sie haben es gesagt, wir haben immer stärkere Vorstellungen, ein Mensch ist nur etwas wert, wenn er etwas leistet. Und häufig auch, wenn er etwas vielleicht im Sinn von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Beitrag leistet, wo gesamtgesellschaftlich bedeutet ist, wo vielleicht am Schluss sogar noch finanziell etwas abwirft. Und wenn man so eine Vorstellung hat, dann werden immer mehr Menschen kommen dann eigentlich aus dieser Normalität raus, weil sie da vielleicht nicht so viel, wie man sich vorstellt, können beitragen oder etwas ganz anderes. Und jetzt eben für die Regelschule, wir haben ja unsere Volksschule, ist ja eine Schule für alle. Also da sollten eigentlich alle Kinder können in die Volksschule und trotzdem gibt es immer wieder Kinder, die nicht gefördert werden können oder wo die Volksschule findet, da können wir nicht mehr fördern. Und die Auseinandersetzung, wenn wir fördern und wer kann man noch fördern? Und das sind ganz wichtige Fragen, die sich Lehrpersonen stellen müssen. Und jetzt eben im Umgang mit Kindern oder Jugendlichen, die vielleicht etwas ganz anderes muss gefördert werden, als das, was man bei anderen Kindern muss fördern. Das finde ich ganz wichtig, weil jeder Mensch kann sich entwickeln, jeder Mensch kann sich verändern, jeder Mensch macht Schritte im Leben, in der Entwicklung. Und das wäre eigentlich so eine ganz grosse Kompetenz, die eine Lehrperson muss haben, zu merken, was braucht der Schüler, die Schülerin. Und wie schaffe ich das, dass die Schüler, Schülerin einen Schritt weiterkommt im Hinblick auf die Bewältigung des Lebens. Also wenn man Bildung anschaut, was ist das Ziel von Bildung? Ist, ein möglichst glückliches Leben zu führen. Und das kann man sehr unterschiedlich gestalten.
Wenn Sie sagen Bewältigung des Lebens, Jürg Bregenzer, also das ist ja eigentlich auch das erklärte Ziel des Eckarthof. Sie möchten ja Menschen mit einer Behinderung eigentlich befähigen, dass sie weitgehend selbstständig sein können, dass sie arbeiten können. In der Privatwirtschaft dann möglich. Aber das stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor. Also das sind sicher auch ein Haufen Steine, oder, wo dann noch diesen Menschen im Weg liegen. Mhm.
Ja, ich tue jetzt vielleicht nur am Rand die Frage beantworten, weil es ist mir jetzt gerade etwas anderes, also so ein bisschen im Vordergrund gerückt. Ein Erlebnis, das für mich sehr entscheidend war. Es liegt vielleicht 15 Jahre zurück. Da haben wir in einer Klasse einen Schüler bekommen, wo die Lehrperson gesagt hat, der wird auf die schiefe Bahn kommen. Da werden wir die Mittel nicht haben, um den Menschen davor zu behüten. Und dann hat es der Zufall gewählt, dass in die Klasse ein Bub kam, mit Zerebralparese, ein schwerbehinderter Bub im Rollstuhl. Und das hat dazu geführt, schicksalsmässig, dass ein dritter Schüler, der hat das Down-Syndrom gehabt, der ist gestorben jetzt. Aber die drei, die haben ein Trio gebildet. Der eine, der eigentlich eine leichte Behinderung gehabt und gefährdet war, mehr auf der moralischen Seite, der war befreundet dann mit dem Jungen mit Down-Syndrom. Und die haben sich dem Bub, der im Rollstuhl war, angenommen. Und das war richtig ein Trio, ein Dreiergespann. Am Morgen haben die beiden an mich gewartet, bis der Dritte kam ist, mit dem Taxi, mit dem Rollstuhl, haben den abgeholt, haben ihn in die Schule gebracht und sie sind immer zusammen gesehen. Und die Art, wie die drei jetzt zusammengespielt haben, der Bub mit der Trisomie, der hat die Unmittelbarkeit, die Liebenswürdigkeit gehabt, der hat sich dem, Michael hat der geheißen im Rollstuhl, der hat sich dem Michael so angenommen, dass das für den anderen ein Vorbild geworden ist. Und der hat sich eine Seite in sich selber geöffnet, wo anders nicht möglich war. Und so hat jetzt gerade eigentlich das Kind, das also schwerstbehindert war, dazu geführt, dass jemand auf der Schiene geblieben ist, etwas eigentlich möglich geworden ist, wo die Lehrperson nicht müssen sagen, ich werde das nicht schaffen, ist erreicht worden. Er arbeitet jetzt heute bei uns und hat eine Familie. Und doch, ist also erfolgreich so.
Priska Sieber, 760 Studentinnen und Studenten, wobei sind mehr Studentinnen, muss man sagen, sind gerade letztes Jahr an der PH gewesen, oder sind, die sind ja immer noch. Das ist eigentlich, als Rektorin von dieser Institution, das ist ein Job mit viel Ehre, oder? Weil der Kanton Thurgau ist ein Kanton, wo ja, die Lehrerbildung sich immer auf die Fahne geschrieben hat. 1833 ist das Seminar zu Kreuzlingen aufgegangen, noch am See unten. Nachher ist es dann ins Kloster aufgezügelt. Das ist wirklich, ja, das ist, der Kanton Thurgau ist ein Kanton, wo das sehr sich immer auf die Fahne geschrieben hat. Wie gehen Sie mit dem um? Das ist das etwas, was Ihnen manchmal ein bisschen auf den Schultern lastet, oder? Ja.
Also auf der einen Seite ist mir schon bewusst, das ist eine ganz grosse Verantwortung, weil ich bin auch jemand, der die Institution repräsentiert. Es ist die einzige Hochschule im Kanton. Eben, es ist eine Weiterentwicklung von einer Lehrerbildung, die es schon seit 1833 gibt. Und auf der anderen Seite ist mir das gut möglich, weil die Unterstützung eben auch entsprechend gross ist aus der Bevölkerung, aus der muss man sich vorstellen, es sind wahnsinnig viele Leute, sind ja der Lehrerbildung gewesen, die heute in dieser Gesellschaft auch in anderen Positionen sind. Und man spürt da eine ganz grosse Unterstützung, auch einen Stolz auf die Hochschule. Und das macht es auf der anderen Seite wieder sehr einfach. Also wenn wir Ideen haben, die können sehr besonders sein, dann versucht man immer, das offen entgegenzunehmen und wenn man sieht, das ist etwas Sinnvolles, zu unterstützen. Das Beispiel ist unsere Kooperation mit der Universität Konstanz. Also ich meine, das ist außerhalb der Schweiz, in der EU und trotzdem ist es so nah. Also unsere Studierenden mit dem Velo ist man in Viertelstunde, 20 Minuten dort. Und die Idee, dass man eigentlich mit dieser Universität kooperieren könnte, die im Ausland ist, hat man sehr grosszügig unterstützt und ist mir offen gewesen. Und heute haben wir 3 von unseren 5 Studiengängen, die wir gemeinsam mit der Universität Konstanz anbieten. Und die Studierenden, die gehen über die Grenzen. Und so Modelle sind, glaube ich, nur möglich, wenn man eine Unterstützung hat von der Bevölkerung, von der Politik, wo da gross dabei ist. Und entsprechend, es ist eine grosse Verantwortung, aber ich weiss, ich bin nicht allein. Da sind ganz viele Leute, die mitdenken und mich unterstützen.
Wie ist das eigentlich, wenn man so alte Fotos anschaut von diesem Seminar und natürlich von den Leuten, die dort studiert haben? Das sind alles Männer gewesen, oder? 1833 hat man als Frau noch nicht Lehrerin werden können. Und heute haben wir ja eher den anderen Fall, oder? Heute haben wir in den Primarschulen, in den Kindergärten, da muss man die Männer ja suchen. Also gibt es da jetzt, ich weiss nicht, bei der PH Bestrebungen, dass man sagt, wir müssen unbedingt schauen, dass wir wieder mehr Männer ins Boot hineinholen. Weil eigentlich ist ja mal, also ja, es ist ja mal ein Männerberuf gewesen.
Also das ist natürlich unser grosser Wunsch, dass mehr Männer diesen Beruf wählen. Und ich meine, wir untersuchen das, was sind die Gründe, warum das Männer nicht mehr in den Beruf gehen. Und am Schluss müssen wir immer feststellen, wir sind relativ machtlos, da etwas zu machen. Weil, wenn man heute schaut, in der ganzen Berufswelt, also Frauen sind immer mehr gebildet, also heute machen ja mehr Frauen die Matur als Männer. Prinzipiell so auf dem Niveau sind Frauen höher gebildet als Männer, kann man eigentlich zusammenfassen. Und die Frauen wollen ja auch etwas Anspruchsvolles, Interessantes, Herausforderndes schaffen. Und gleichzeitig sind Frauen in unserer Gesellschaft immer noch zuständig für Kindererziehung. Also Kinder gehören zu der Mutter, nicht zum Vater oder zu der Großmutter oder zu sonst, sondern die Mutter muss Kinder erziehen. Das ist so eine Vorstellung, die besteht in unserer Gesellschaft. Das heisst, wenn eine Frau wirklich ihre Ausbildung nutzen in einem anspruchsvollen Job und gleichzeitig aber doch den Wunsch hat nach Familien und Kind, dann gibt es relativ wenig Berufe, wo man das optimal verbinden kann. Also da gibt es den Lehrberuf und nachher kommt man schon nicht mehr wahnsinnig viel in den Sinn. Also das heisst, durch das ist der Lehrberuf wahnsinnig attraktiv für Frauen und man sieht das auch aus anderen Berufen. Je attraktiver ein Beruf für Frauen wird, umso unattraktiver wird er für Männer. Und das heisst eigentlich, wer das, was wirklich den Frauenanteil im Lehrberuf reduzieren, oder ich sage jetzt mal den Männeranteil erhöhen, wer mehr Möglichkeiten für Teilzeitarbeit, die anspruchsvollen Job in anderen Berufsfeldern.
Das sind alle. Dass es nicht so einen Ansturm gibt, quasi, ja. Auf den Lehrberuf.
Also es ist einfach eine von den ganz, ganz wenigen Möglichkeiten, wo Frauen können anspruchsvolle, herausfordernde Arbeit machen und eben gleichzeitig auch noch eine Familie haben, wo sie für Kinder einen grossen Teil von der Zeit investieren.
Interessant ist ja, Jürg Bregenzer, in Ihrem Berufsfeld jetzt als Leiter von so einer Institution, das hat Frau Sieber auch herausgefunden, da gibt es, glaube ich, nur Männer im Kanton Thurgau. Dort haben wir dann wieder zu wenig Frauen. Oder, ja, scheint einfach Frauen nicht in dem Mass anzusprechen wie
man. Nicht viele Frauen, es ist nicht ganz auf der Mannenseite. Mal, es gibt.
Also eine, oder? Sie lachen jetzt so viel sagen. Also es gibt nicht viel.
Also es gibt Leiter von der Heidelbergischen Früherziehung, dann gibt es Schloss Käfiken, wo von einer Frau geleitet wird und auch, darf man sagen, die Sonderschule vom Eckerdorf wird von einer Frau geleitet.
Also durchaus ein gewisser Frauenanteil ist da. Ich möchte Sie zum Schluss noch etwas fragen. Priska Sieber hat mir gesagt, immer wenn man ja dann so darüber reden muss, was man ist und wie man das geworden ist, da sind ja eigentlich immer noch ganz viele andere beteiligt. Da haben Sie mir etwas gesagt, was mir sehr Eindruck gemacht hat. Es hat immer Leute gegeben, die an Sie geglaubt haben, weit bevor Sie das gemacht haben. Ich würde Sie gerne beide zum Schluss fragen, welche Menschen sind denn das ganz konkret gewesen, dass sie das jetzt geworden sind, wo sie sind, mit Hilfe eben noch von anderen, nicht nur von sich selber?
Also ganz sicher kann man bei den Eltern nachknüpfen, also ich. Je älter ich werde, umso bewusster werde ich mir, wie wertvoll das eigentlich der ganze Kreis von Menschen ist, wo man mit ihnen zusammen ist, im Verlauf vom Leben. Also ich könnte heute jetzt nicht mehr sagen, es ist da und dort oder die und der, wo mir da geholfen dazu geführt hat, dass ich da bin, wo ich bin, sondern es ist effektiv Der grosse Kreis von Menschen, wo, und oft sind das auch die Menschen, sogar, wo man es ein bisschen schwer hat mitnehmen, oder wo einem reibt, wo es kratzt, und wo man es nicht so gern hat, aber wo einem doch dann schlussendlich weiterhelfen. Und insofern kann man sehr dankbar sein, dass man nicht allein auf der Welt ist, sondern dass ein grosser Kreis um einen herum ist.
Risiko 7. Also ich kann das auch nur unterstützen. Wir haben ja im Vorgespräch haben wir vor allem darüber geredet, warum bin ich Rektorin. Also es gibt noch nicht wahnsinnig viele Rektorinnen von Hochschulen. Da bin ich wirklich noch so eine kleine Minderheit. Und das war wirklich der Grund gewesen. Ich habe nie irgendwie Karriereambitionen gehabt, sondern ich habe das Leben einfach mal, meine Berufslaufbahn mal angepackt. Ich bin zuerst auf der Bank gewesen, dann bin ich Lehrerin gewesen, dann habe ich studiert, dann habe ich geforscht, dann bin ich in der Beratung gewesen. Also, ich bin immer in verschiedene neue Felder reingegangen und ich bin jetzt eigentlich nur da als Rektorin in so einer Position, weil das hat immer, Sie haben gesagt, es hat Leute gegeben, die mir mehr zutraut haben, als ich mir zutraut hätte. Ich hätte gewisse Sachen nicht gemacht, wenn mich nicht ein Vorgesetzter einfach geschickt hätte. Also irgendeine Beratung in Serbien. Hätte ich mir nie zutraut, wenn nicht jemand mich geschickt hätte und gesagt, du wirst das schon machen. Und auch bei dieser Anstellung habe ich gedacht, schaffe ich das, aber man hat mir das Vertrauen gegeben. Und darum immer wieder Menschen gehabt, die einfach, ja, die einem Anerkennung gegeben hat für das, was man macht und auch irgendwie Chancen gegeben, um etwas zu machen, was wir vielleicht noch nicht haben. Und ich denke, das ist wichtig, dass man Menschen immer wieder Chancen gibt, um etwas Neues zu machen, vielleicht etwas anderes zu machen, etwas entdecken, was man bisher noch nicht kennt hat. Ich glaube, das bringt uns weiter.
Ich kann es lieber, Jutta Regenzer. Merci vielmals, dass Sie persönlich gekommen sind. Merci, dass Sie uns aus Ihrem Leben erzählt haben. Ich danke vielmals fürs Zuhören und ich wünsche allen einen ganz schönen Sonntag.
Das war es persönlich direkt aus dem Eckarthof zu Lengwil im Kanton Thurgau. Gäste von Anita Richner waren Priska Sieber, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Thurgau, und Jürg Bregenzer, Leiter vom Eckarthof. Technik Severin Bucher und Hedi Massoudi. Heute in einer Woche haltet der Gastgeber Dani Forler den Hof im Schloss Lenzburg im Aargau. Er hat Kochbuchautorin Annemarie Wildeisen und Bankdirektorin Marianne Wildi eingeladen. Gehen Sie doch selber aufs Schloss Lenzburg heute.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.